Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Hallo Michael.
Hallo Sebastian.
Ich habe mal eine sehr entscheidende Frage für dein zukünftiges Leben.
Wie
in
immer.
In der Zukunft.
Ne? Wie so
jedes
immer.
Mal eigentlich.
Ja.
Wenn du dich mit irgendeinem anderen Tier, das existiert, irgendeine Tierart fusionieren könntest, um Eigenschaften von diesem Tier auf dich zu übertragen, welches Tier wär's und warum?
Das ist das Problem, ne? Man will jetzt schnell antworten und dann kommen nur die Klischee-Antworten und für eine geniale Antwort hättest du mir einen Tag vorher Zeit geben müssen.
Ich kann die Pausen rausschneiden, das ist ja kein Problem.
Genau, okay, dann lassen wir jetzt einfach einen Tag dazwischen Zeit und dann geht die Aufnahme weiter.
Lass einfach laufen bis morgen.
Genau.
Die 24 Stunden schneide ich raus, kein Problem.
So, nachdem ich jetzt eine Nacht drüber geschlafen habe, bin ich immer noch mal bei einer Klischee-Antwort geblieben, natürlich das Chamäleon. Dass ich mich halt anpassen kann, genau, und dass ich das Aussehen einer Kaffeetasse oder eines Schranks oder einer Tapete, einer Blümchentapete annehmen kann. Es ist natürlich das Chamäleon, wenn es nicht der Kolibri ist.
Das ist ziemlich cool.
Finde ich auch.
Der Kolibri?
Weil die am coolsten fliegen können. Die haben diesen Schwebeflug. Ne? Es gibt sogar Militärflugzeuge, die das halt imitieren.
Vielleicht kannst du das kombinieren.
Ein Chamäleon-Kolibri, ein Chamäleon-Kolibri.
Im Grunde ein Tarnkappenbomber oder irgendwie sowas, aber ein UFO eher, weil super wendig und so, ja.
Das kann einfach, genau, ich kann einfach landen und dann sehe ich aus wie Sand oder wie Stein. Genau, also eigentlich greife ich an und dann verstecke ich mich schnell auf der Erde oder in der Wolke. Das ist eigentlich mega cool.
Ja, ziemlich. Ja, gut.
Ja, ich versuch das mal zu toppen, nachdem du jetzt auch noch einen Tag Zeit hattest.
Ich kann mich nicht wirklich entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einerseits hätte ich gern irgendein flugfähiges Tier, weil fliegen wäre halt einfach echt cool und echt praktisch, aber ein Tier, das gut schwimmen kann und unter Wasser atmen kann oder die Luft lang anhalten kann, wie ein Delfin oder so, wäre auch ziemlich gut, weil so, ne, im Meer rumschwimmen und die ganzen Fähigkeiten haben, um unter Wasser navigieren und atmen und so zu können, ist schon auch nice. Deswegen fällt es mir sehr schwer, mich da zu entscheiden. Und ich denke, deswegen nehme ich einfach so das Zwischenstück und nehme eine Ente. Weil dann habe ich alles. Dann kann ich sehr gut schwimmen, sehr gut tauchen und sehr gut fliegen. Und insofern bin ich dann das Perfekte, die ultimative Lebensform.
Ein die Ente, wir wussten es immer schon. Du hättest natürlich auch den Landtintenfisch nehmen können. Bei vielen Fragen antwortest du auch mit deinem Maskottchen, aber es ist heute nun mal die Ente. Okay.
Es ist die Ente das beste Tier da draußen, ja. Okay.
Das stimme ich zu.
Gut. Sehr schön. Diese Frage leitet ein, habe ich mir gedacht, auf das Spiel Hybrid Heaven, über das wir heute reden. Heute mal wieder in einer ganz normalen Sonntagsfolge, ohne irgendwie Gäste, Gästinnen, die wir dabei haben, ohne irgendwie Release-Termine, die gerade anstehen, sondern einfach mal wieder das uralte Konzept, mit dem alles losging. Ich finde ein Spiel cool. Und sagt zu dir, hey, das musst du mal spielen. Und so haben wir es heute wieder gemacht mit Hybrid Heaven, einem Nintendo 64 Klassiker von 1999. Wie war denn dein erster Ausflug in dieses seltsame Adventure mit rundenbasierendem Wrestling-Kampf gegen Alien-Mutanten? So würde ich es zusammenfassen in einem Satz.
Als ich das gespielt habe und auch mich dabei gefragt habe, warum hat Sebastian mir das eigentlich empfohlen, und dann bin ich auf rundenbasierte Kämpfe getroffen, auf Wrestling, auf Aliens, und ich dachte mir, das ist so das typische Spiel, was du mir halt empfiehlst, daran habe ich dich gut wiedergefunden, und es war ähnlich wie Eternal Darkness, eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe es nicht durchgespielt und ich habe mich ein bisschen schwer getan.
Ja, Ich kann das verstehen. Ich habe es ja auch für den Podcast nochmal gespielt. Ich habe es tatsächlich erst vor ein paar Jahren, also bestimmt schon wieder 5, 6 her, aber vor ein paar Jahren komplett durchgespielt. Das ist einer von diesen Klassikern, die ich immer wieder gern mal ausgrabe. Aber es ist schon so, dass vor allem der Exploration-Part sehr, sehr angestaubt ist, finde ich heutzutage. Und auch damals schon nicht State of the Art war, aber ja, da gehen wir da vielleicht später noch mehr ins Detail. Ich habe es ja schon gesagt, ne, in Hybrid Heaven geht es im Grunde darum, dass wir einen Geheimagenten spielen. Wir wissen nichts über unsere eigene Vergangenheit und dringen ein Geheimbunker ein. Das wirkt am Anfang wie ein Regierungsbunker, aber dann ist irgendwas mit Aliens und komischen Experimenten. Es ist alles ganz mystisch und mysteriös. Und was, finde ich, zumindest 1999 echt ziemlich cool und beeindruckend war und was wahrscheinlich auch heute noch auffällt, auch wenn man es aus moderner Perspektive sich anguckt, ist diese sehr cineastisch inszenierte Intro-Cutscene, die man gleich als erstes sieht. Das geht so ein bisschen los, finde ich, wie so eine alte Akte X-Folge oder sowas. Das ist sehr 90er, sehr cool irgendwie. Und das war damals super beeindruckend. Wie hat es denn auf dich jetzt aus deiner heutigen Perspektive gewirkt, der nicht nostalgisch geblendet ist, so wie ich?
Es hat aber trotzdem so viel Charme. Es gibt ja manchmal diesen Nostalgie-Charme für Leute, selbst die das nicht gespielt haben, weil man wird ja trotzdem so ein bisschen eingefangen. Ich finde es schön, dass es halt gerade auch so die Klischees halt aufgreift, aber gleichzeitig haben wir auch diesen Protagonisten und diesen Typen, der vorm Fernseher sitzt und einfach so durch die Programme zappt und einfach irgendwelche merkwürdigen Sendegeräusche, Kinder-Cartoon, was auch immer, reingespielt wird. Wir haben auch unsere erste Nacktszene. Es ist alles zu komisch. Vor allem, ich habe es auch total geliebt, wenn er dann irgendwie an der Tür gebrieft wird. Ich mag es an solchen Settings, ne, wenn es irgendwie um Amerika und den Präsidenten retten geht, es nimmt sich so alles so brutal ernst und das finde ich sehr, sehr unterhaltsam. Also das hat mich auf jeden Fall abgeholt. Also das hatte mich in der Sequenz weitaus mehr, als es mich dann im Gameplay hatte.
Ja, das glaube ich. Also ich kann mich noch erinnern, dass mich das eben damals 99 ziemlich beeindruckt hat, aber aus heutiger Sicht ist schon alles natürlich sehr trashig auch. Ich fühle immer noch so ein bisschen diese Stimmung, dieses Mysteriöse und dieses Ominöse eben, das da so mitschwingt, es ist alles sehr düster, es wird kaum geredet, ganz wenig nur und dann geht ja diese Hauptfigur, zieht sich dann an und geht in den U-Bahn-Schacht und wird da plötzlich von irgendeinem anderen Mann erschossen, der da mit seinen Leibwächtern steht und eine Frau, die Hauptfigur quasi kennt, die Hauptfigur hat die Frau aber nicht erkannt, steht daneben und ist Zeugin davon, es ist alles super weird irgendwie. Und dann übernehmen wir ja tatsächlich die Kontrolle über den, der die vermeintliche Hauptfigur aus dem Intro erschossen hat plötzlich. Und es ist einfach irgendwie, ich finde es einfach immer noch cool. Ich mag's. Die Vertonung, die Synchro ist voll schlecht, ne? Alles ist sehr steif, aber so war das halt damals.
So war das halt damals.
Die guten alten Zeiten. Es war tatsächlich auch auf dem Nintendo 64 Sprachausgabe nicht selbstverständlich, weil das war ja noch eine der letzten Konsolen mit Cartridges und die hatten halt einfach einen relativ begrenzten Speicher. Im Gegensatz zu CDs, die damals auch schon im Umlauf waren, 1999. Jetzt mit Flash Drive und sowas wäre das alles kein Thema mehr, aber damals musste man sparen und Audiodateien sind groß. Deswegen war das ja auch wirklich insofern noch ein bisschen was Besonderes. Genau, dann geht's eben in eine komische Cutscene über. Wir fahren einen geheimen Aufzug nach unten. Unsere Hauptfigur prügelt zwei Agenten, die ursprünglich noch die eigenen Bodyguards gewesen zu sein scheinen, vom Aufzug und stürzt dann, wird aber kurz vom Boden abgebremst und dann beginnt quasi das eigentliche Gameplay. Und wie schon gesagt, dieses Exploration-Gameplay, in das man dann geworfen wird, das fühlt sich echt nicht mehr gut an, oder?
Ich möchte nur trotzdem noch einmal einen Oscar dafür vergeben, dass sich jemand wirklich beim Intro dachte, wetten, ich kann dich wirklich so hart verwirren, dass du wieder dich 3 Stunden hinsetzen musst, um das zu verarbeiten. Also dieses Intro verdient deswegen allein wirklich einen Oscar, weil es geht, glaube ich, nicht noch verwirrender. Ich habe nichts verstanden.
Es wird noch verwirrender. Also ich kurze Warnung, aber wahrscheinlich dürfte es egal sein. Wir spoilen ziemlich hart, weil das Spiel ist uralt und ne, keine Ahnung, wurscht. Aber auf jeden Fall kommt nämlich dann ungefähr nach dem ersten Drittel des Spiels, nachdem wir ein Drittel lang mit dieser angeblichen Hauptfigur gespielt haben, der große Reveal, dass wir in Wirklichkeit die Figur sind, die am Anfang erschossen wurde. Wir waren nur durch Alien-Technologie getarnt, dass wir so aussehen wie dieser eine Wissenschaftlerkerl, den wir spielen. Und den wir erschossen haben, war ein Klon von uns. Also es wird noch alles viel verspulter.
Weißt du, was das Problem bei einem Twist ist? Man muss verstehen, worum es geht und man muss gefesselt sein. Sonst funktioniert ein Twist nicht.
Das stimmt.
Ich habe schon alles im Intro erlebt. Ich gehe nicht davon aus, dass mich, also das hat mich jetzt irgendwie nicht schockiert, aber gut. Okay. Nee, ja, aber das Gänge rumlaufen fand ich danach auch extrem strange. Das fand ich so, dafür, dass das Intro so auf Story-Ebene so krass war, fand ich dann das Gameplay, dachte ich mir so, okay, jetzt bin ich wirklich in der Steinzeit von Walking Simulatoren angekommen? Fragezeichen.
Ja, es ist halt wirklich, wirklich, wirklich nicht mehr gut. Für 1999 ist es noch okay, einigermaßen. Auch da hatten wir schon Spiele wie Zelda Ocarina of Time und so, die das alles schon sehr viel besser und aus heutiger Sicht würde man sagen moderner gemacht haben, mit Kamerasteuerung und so weiter und so fort. Aber hier haben wir halt wirklich eine Hauptfigur, die durch gerade Gänge durchläuft, die sich sehr steif steuert. Die Kamerasteuerung ist ganz, ganz schrecklich. Man kann die immer nur so schrittweise nach links und rechts bewegen oder direkt hinter die Figur setzen oder in die First Person zoomen. Also es gibt keine Möglichkeit, die Kamera einfach frei zu bewegen, was die Navigation im Raum echt schwierig macht. Und man geht halt quasi im Endeffekt einfach nur durch Türen, berührt irgendwelche Kisten, die in leeren Räumen stehen, damit die aufgehen, damit man irgendwelche Items kriegt. Und es gibt überall so kleine Roboter, so kleine Sicherheitsroboter, die wie so Bodenstaubsauger oder so schwebende Kameras aussehen. Die kann man dann entweder, wenn man in den Zielmodus geht, mit seiner komischen Elektropistole erschießen oder man läuft einfach durch, weil meistens können die einem eh nichts tun, wenn man einfach durchsprintet. Und das ist so ein bisschen leider 50% des Gameplays in dem Spiel. Es gibt noch so ein bisschen Kletterpassagen, aber da mache ich jetzt, während ich das sage, schon Anführungsstriche mit meinen Fingern, weil im Endeffekt springt man manchmal auf eine Box und hangelt sich vielleicht mal noch über so eine Kante, damit man auf eine andere Box kommt und das ist aber dann schon das Höchste der Gefühle. Also hier ist es echt umständlich, klobig, veraltet und echt nicht mehr gut und das war auch schon damals nicht gut, kann ich mich erinnern. Es war nur noch einigermaßen akzeptabel, zeitgemäß, würde ich sagen.
Wie gesagt, ich habe gewartet, bis das Gameplay-Element auftaucht, für das du das wahrscheinlich empfohlen hast. Und ich lag, denke ich mal, richtig. Das Rumlaufen fand ich, wie gesagt, ich meine, gut, ich habe vor kurzem auch System Shock das Remake gespielt, das ja tatsächlich ein originalgetreues Remake des 90er-Teils ist. Und da war es halt auch wirklich so, du hast halt keine Spielerführung bekommen. Und das bekomme ich ja auch in Hybrid Heaven auch überhaupt nicht, was da mir so ein bisschen die Motivation raubt, wo muss ich jetzt eigentlich hin und worum geht's eigentlich und warum knall ich diese armen kleinen Kameras mit meiner Piff-Puff-Pistole ab? Nee, auf der Nummer funktioniert's für mich nicht, aber ich fand's trotzdem sehr unterhaltsam, vor allem auf Computer zu klettern und bis ich dann in meinen ersten Kampf gelangt bin, der auch innovativ irgendwie war.
Ja, das finde ich aber einen interessanten Stichpunkt, weil da muss ich dir zustimmen. Das fühlt sich, weil während das Erkundungsgameplay, ne, sich super angestaubt und alt anfühlt, fühlt sich dieses Kampfsystem irgendwie noch relativ frisch und nicht angestaubt an. Für mich funktioniert das immer noch. Und immer, wenn es irgendwie heißt, hey, von welchem Spiel hättest du gern mal ein Remake oder eine Fortsetzung, eine zeitgemäße natürlich, dann muss ich immer an Hybrid Heaven denken, weil diese Kernkampfmechanik ist eigentlich was, das finde ich sehr cool und sehr interessant und sowas hätte ich gern in modern. Denn hier, wenn man quasi in die Kämpfe mit den Mutanten geht, die man ja selber über einen Computer irgendwie freigelassen hat aus irgendeinem Grund, das sind alles so humanoide Mutanten, so Tier-Mensch-Hybriden, die alle so ihre eigenen Fähigkeiten haben und dieser Kampf ist so semi-rundenbasierend. Also unsere Hauptfigur nimmt dann so eine Kampfpose ein, diese komische Mutantenkreatur auch, wie zwei so Ringer oder Boxkämpfer, die sich gegenüberstehen, und man tänzelt dann auch so umeinander rum. Da funktioniert dann plötzlich auch die Steuerung ganz gut und alles ist irgendwie ein bisschen flüssiger. Wahrscheinlich haben das komplett unterschiedliche Teams gemacht, diese zwei Gameplay-Elemente oder so, ich weiß es nicht. Und oben hat man so eine Leiste, so eine Powerleiste, die sich langsam füllt. Und jederzeit, solange die Leiste, ich glaube, das erste Fünftel oder so, den roten Bereich überschritten hat und sie grün wird, kann man quasi das Aktionsmenü öffnen und eine Aktion wählen. Je voller die Leiste ist, desto stärker die Aktion, also warten lohnt sich, aber es geht theoretisch jederzeit. Und dann hat man eben am Anfang die Möglichkeiten, ob man Kicks oder Punches wählen kann und kommt dann nochmal in ein Untermenü mit verschiedenen Punches und Kicks. Am Anfang sind das nicht sehr viele, aber so kämpft man im Grunde. Man wählt das aus und dann wird die Aktion ausgeführt und die Zeit bleibt stehen, während man die Aktion wählt. Und man kann dann auf der Schultertaste noch quasi in so einen Griff gehen, die Gegner packen und dann eben in einem eigenen Aktionsmenü, das dann ausgelöst wird, verschiedene Wrestlings-Moves ausführen. Sowohl wenn man die von vorne packt, als auch wenn man sie von hinten packt oder wenn sie am Boden liegen. Je nach Position des Gegners und von einem selbst ist es quasi intuitiv, passt sich das an und öffnet dann das richtige Aktionsmenü. Und das finde ich eigentlich echt sehr cool.
Ich habe dazu sehr, sehr viele Fragen. Ich finde, das ist so ein klassisches Beispiel dafür, was ich meine, wenn Immersion geopfert wird für ein interessanteres Gameplay. Bei Tekken würde man ja einfach Button-Mashing einprügeln. Hier ist es so, dass dieses Kampf-Gameplay ja immer wieder durch die Entscheidung absolut verlangsamt wird. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ein WWE mit so einer Mechanik zu spielen. Meine Frage wäre, ob du ähnliche Spiele kennst, die das überhaupt mal ausprobiert haben, weil das ist tatsächlich für mich das erste Mal, dass ich sowas sehe. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich heutzutage noch so massentauglich wäre. Aber ich war tatsächlich immer so ein bisschen überfordert, weil ich mir dachte, okay, ich schlag ihn jetzt, aber welchen Schlag nehme ich jetzt? Okay, ich trete ihn jetzt, welchen Tritt nehme ich jetzt? Kommuniziert das Spiel mit dir in irgendeiner Weise, was jetzt taktisch logisch wäre? Oder soll man das einfach immer irgendwie ausprobieren und gucken, was passiert? Und das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Wir bleiben bei der letzten.
Ne, ich fang tatsächlich mit der ersten an oder mit einer Bemerkung, die du gemacht hast. Aber das Spiel ist ja von Konami gepublished und auch entwickelt worden. Und man merkt halt sehr stark, dass es ein japanisches Spiel aus der Zeit ist. Und die haben halt traditionell dieses typische JRPG-Kampfsystem quasi drin gehabt. So ein bisschen. Aber wollten das halt so ein bisschen actionreicher gestalten. Das war gerade so die Zeit, wo man versucht hat, von rundenbasierend da auch in Japan in japanischen Spielen auf Action zu wechseln. Und das war so ein bisschen dieser Hybrid. Und im Endeffekt ist es halt in dem Spiel tatsächlich so, dass die einzelnen Körperteile, die du zur Verfügung hast für deine Angriffe, deine Gruppenmitglieder sind, wenn man in der JRPG-Metapher bleibt. Und die leveln auch tatsächlich einzeln hoch. Also es ist wirklich so, dass wenn du sehr oft mit deinem rechten Bein kickst, dann levelt dein rechtes Bein schneller hoch und wird stärker als dein linkes Bein. Und es gibt halt einfach Situationen, je nachdem wie dein Gegner steht und wie du stehst, du kannst auch deine Stellung so ein bisschen verändern, in der halt verschiedene Kicks mehr Sinn machen, weil du mehr Schwung drauf kriegst, weil du besser positioniert bist, das beeinflusst den Schaden auch. Und du lernst ja dann auch im Kampf gegen deine Gegner neue Moves. Wenn du Moves abkriegst, besteht die Chance, dass du sie lernst. Und dann kannst du quasi auch dein Repertoire erweitern. Es gibt sehr viele Kicks und Punches und Wrestling-Moves. Es ist tatsächlich so, das geht mir auch immer so, dass es in 90% der Fälle relativ wurscht ist, ob ich jetzt einen linken Haken oder einen rechten Haken oder einen rechten Schwingschlag oder einen rechten Kick mache oder einen rechten White Kick oder so. Im Endeffekt bleibt das wurscht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Style und was man am coolsten findet, macht man. Es gibt aber halt eben sehr viele verschiedene Mutanten in dem Spiel. Und je nachdem, gegen welchen Mutanten man kämpft, machen verschiedene Strategien Sinn. Es gibt welche, die sind sehr anfällig für Würfe, manche lassen sich gar nicht gern greifen. Einige haben sehr schwache Arme zum Beispiel, andere haben massive Torsos, die brauchst du gar nicht erst angreifen. Einige haben sehr lange, dünne Beine, das heißt, die haben viel Reichweite, sind aber auch sehr empfindlich, wenn man die Beine attackiert. Das lernt man so ein bisschen. Es gibt ja auch so eine Schadensanzeige an einem selbst und an den Gegnern, wenn man da Gegner oder Teile mehrfach angreift, fangen die an rot zu leuchten und werden besonders empfindlich. Und so kommt man schön langsam rein, so ein bisschen eine Strategie zu entwickeln, die schon sehr viel helfen kann in den meisten Kämpfen, ja.
Ich war schon immer ein rechter Bein trainierter. Ja, linken und rechten Arm brauche ich. Genau, One Punch Man hätte auch nur eine seiner Fäuste irgendwie trainiert. Ich weiß dann nicht, also wenn Taktik in ein Spiel mit reingebracht wird, dann erwarte ich auch so gewissermaßen eine Konsequenz dessen, dass ich mir dann auch taktisch rangehen muss. Wenn es dann aber wieder austauschbar ist, dann verstehe ich das System nicht. Also warum hat man es dann für so verkompliziert, wenn es nicht immer taktisch sein muss? Klar, du hast jetzt unterschiedliche Gegnertypen aufgezählt, aber ich bin ja auch häufiger dann, ich kämpfe ja auch häufiger hintereinander gegen die gleichen, deswegen so eine gewisse, was gewisses Repetitives entsteht ja schon. Findest du die Kämpfe irgendwie von Zeit zu Zeit herausfordernder oder ist es echt so dieser Taktik-Style, der hier wichtig ist?
Also es hat fast so ein bisschen und also ich sag mal so Adventure, vielleicht sogar so Survival-Horror-Anleihen, wenn es ums Lebensenergie und Inventarmanagement geht. Man findet zum Beispiel Waffen oder Booster, die man im Kampf einmalig benutzen kann und Heilungsgegenstände, aber eben sehr wenige. Und das ist, glaube ich, weniger so oder eher selten so, dass einzelne Gegner sehr gefährlich werden könnten für dich, sondern es ist immer so ein Ressourcenmanagement und so dieses strategische von wegen, benutze ich jetzt noch meine mittlere Heilung oder schaffe ich den Gegner noch mit der Lebensenergie, weil vielleicht kommt ja dann schon die Speicherbox, die mich wieder komplett heilt im nächsten Raum. Na, da muss man immer so ein bisschen abwägen. Und da entsteht dann wirklich die Schwierigkeit, glaube ich, draus. Es gibt schon auch Bossgegner, die dann ein bisschen stärker sind. Das sind einzigartige Gegner. Der erste sieht aus wie so ein großer humanoider Hai und der lässt sich nicht packen und sprintet permanent auf einen zu. Also das ist sehr schwer, da irgendwie mal ein bisschen Raum zwischen sich und den Gegner zu bringen. Und der ist schon hart. Also da sollte man schon gut vorbereitet reingehen. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich eher dieses Ressourcenmanagement und dieses Planen auch.
Haben wir es mit einem, wie wir gelernt haben, nicht direkt Fighting Game zu tun, weil Fighting Game wäre ja nur Kämpfe. Also haben wir es mit einem Beat'em Up in 3D zu tun, das aber rundenbasiert ist.
Genau.
Gibt es Schusswaffen im Kampf? Weil die gab es für mich gerade bisher, wie ich gespielt habe, nur außerhalb der Kämpfe. Was ich ein bisschen strange finde in so einem Sci-Fi-Spiel, wenn man sich jetzt mit Fäusten duelliert. Selbst Aliens müsste das irgendwie ein bisschen altertümlich vorkommen.
Ja, es ist total weird, aber das ist ja, finde ich, auch gerade das Coole. Also ich mag das, weil es so bescheuert ist, weil wir dieser Geheimagent sind, der in einem geheimen Alien-Regierungsbunker gegen Bio-Waffen-Hybrid-Monster mit Fäusten kämpft und Wrestling-Moves und Powerbombs und Piledriver und sowas, ne? Also komplett bekloppt. Und es gibt Schusswaffen tatsächlich. Es wird von der Story her dann später so erklärt, man darf hier unten in dem Bunker nicht schießen, weil sonst explodiert alles. Es gibt allerdings so Alien-Technologie-Waffen. Das ist dann so ein Feuerprojektil oder ein Eisprojektil oder ein Elektroprojektil. Die kann man aber nur einmalig benutzen. Und damit kann man dann Gegner irgendwie anzünden, dass sie kurz Schaden über Zeit kriegen oder kurz einfrieren und sowas. Ne, das sind eher diese Elementarfähigkeiten. Im Grunde kann man das so ein bisschen wie ein Magiesystem verstehen, wenn wir wieder im JRPG bleiben, in der JRPG-Analogie, aber eben einmalige Verbrauchsgegenstände und nicht irgendwelche Skills, die man lernen kann.
Körper sind Charaktere, Pistolen sind Zaubersprüche.
So kann man es im Grunde sagen, ja, genau.
Aber was ich komisch finde, die Waffe, die ich doch, also deswegen verstehe ich nicht, warum es trotzdem diesen Shoot-Part gibt. Also gibt es auch die Möglichkeit, dass ich Gegner einfach außerhalb dieser Rundenbar-Taktik erschieße, genauso wie ich diese Kameras erschieße? Oder warum ist der Part überhaupt drin?
Nee, diese Pistole, die man hat im Spiel, diese komische Elektropistole, die ist wirklich nur dafür da, die Sicherheitssysteme, die Roboter zu erschießen, die einem ein bisschen nerven, wenn man durch die Welt läuft. Die macht gegen die Mutanten nichts. Das wird eben alles storytechnisch so ein bisschen fadenscheinig auch erwähnt, zumindest möchte ich sagen, nicht erklärt, aber erwähnt, dass es halt so ist. Aber es gibt jetzt keine Möglichkeit, dass du die Gegner besiegst, ohne gegen die zu kämpfen. Also dieses rundenbasierende Beat'em-Up-Kampfsystem, wie du gesagt hast, das halt wirklich was super Einzigartiges ist. Ich kenne das auch aus keinem anderen Spiel. Das ist schon das zentrale Kampfsystem und das geht auch so weiter. Und das ist ja auch das, wofür du Erfahrungspunkte kriegst. Du kannst dir so viel kleine Roboter kaputt schießen, wie du willst. Davon levelt dein rechter Arm, mit dem du die Pistole benutzt, nicht hoch oder sowas. Du musst schon Mutanten hauen, wenn du einen starken rechten Arm haben willst. Also sowohl jedes Körperteil hat ja quasi einen Attacke und einen Defense-Wert, die einzeln hochleveln, je nachdem, wie viel du abkriegst und austeilst. Und diese Level, die levelt man nur in diesem Nahkampf hoch. Ansonsten gibt's da nichts. Dieser Exploration-Teil ist tatsächlich nur dafür da, dass man so kleine Rätselchen löst. Und damit meine ich im Grunde, bring die Keykarte von Raum A nach Raum B, damit sie blau wird, und dann von Raum B nach Raum C, damit du da eine Tür öffnest. Das ist das Höchste der Gefühle. Und damit du Items sammeln kannst, wenn du so ein bisschen dich umsiehst, ein bisschen kletterst. Das ist auch sehr Retro-JRPG-mäßig. Es sind schlauchige Level mit kleinen versteckten Nischen, wo du vielleicht mal ein extra Heil-Item oder eine extra Waffe findest. Also man merkt sehr stark diese japanische DNA in diesem Spiel.
Ich bin ganz ehrlich, die haben keine Story dafür gewusst. Die haben erstmal nur diese Gameplay-Mechanik gehabt und dann haben sie sich gesagt, so, und bis morgen kriegen wir eine Story hin, die alles erklärt, warum wir Schusswaffen nicht in unseren Kämpfen verwenden können. Also, das kannst du mir ja nicht erzählen.
Ich glaube, das ist tatsächlich so. Das ist so ein Game-Design-Ding, das ist bis heute so. In der westlichen Tradition, wenn du ein Spiel pitchst oder so, nee, lass mich mal kurz überlegen, dass ich nichts Blödes erzähle, aber genau. Im Westen ist es, glaube ich, eher so, dass du mit einer Story daherkommst und sagst, okay, ich möchte das und das Spiel machen, es geht um das und das, und dann macht man das Gameplay dazu. Und im Japanischen ist es eher andersrum, da geht es um Spielmechaniken. Die sind da im Zentrum erstmal das Wichtigste, wenn du an ein Spiel rangehst, und dann machst du eine Story, die dazu passt quasi, die zu diesen Spielmechaniken passt und nicht andersrum.
Und ich kann keine Pistole abfeuern, weil sonst alles explodiert.
Ja, das hat halt in erster Linie einen Spielgrund und dann wird ein Storygrund dafür schon gefunden, so ungefähr. Finde ich eigentlich die bessere Methode, wie man ein gutes Spiel macht. Aber ja, gut.
Keine Ahnung. Fände ich immer eine interessante Frage, was so die Entwicklungsphilosophien verschiedener Kulturen sind. Ja, Ich darf Roboter nicht verprügeln, die darf ich nur erschießen. Aliens darf ich aber nur verprügeln, die darf ich nicht erschießen. Und ich glaube, ich fände es sehr lustig, gerade weil wir jetzt noch im Zuge von Diablo 4 so viele Guides auf so vielen Seiten sehen, wie man ja einen Magier, einen Druiden, TotenbeschwörerInnen trainiert. Hätte ich sehr lustig gefunden zur Zeit Hybrid Heaven, dass irgendein Redakteur, eine Redakteurin Guides dazu schreibt, wie man in den perfekten Oberkörper, Unterkörper, linkes Bein, rechtes Bein, rechter Arm, linkes trainiert. Ja, das stimmt. Aber wie bist du denn so geskillt? Bist du eher rechter oder linker Arm?
Rechtes Bein. Also ich benutze gern Wrestling Moves, also so Powerbomb und so weiter, ne? Also da ist mein Körper schon immer stark trainiert, aber ansonsten mache ich hauptsächlich Kicks mit dem rechten Bein. Man lernt dann auch relativ schnell, wenn man einen gewissen Gegner ein bisschen machen lässt, damit der seine Moves zeigt, einen hohen Kick mit dem rechten Bein und einen hohen Roundhouse Kick quasi, und dann kannst du auch Köpfe treffen mit deinem rechten Kick. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man ansonsten seine Fäuste benutzen sollte, weil die haben viel weniger Reichweite, aber sobald dein Kick dann mal hoch genug geht, dass du auf die oberen Körperteile triffst, brauchst du eigentlich nichts anderes mehr. Also ich bin mit einem sehr stark hochgelevelten rechten Bein immer gut durch das Spiel gekommen und dann noch ein paar Piledriver und Powerbombs hinterher und ein paar Running Bulldogs und sowas, und dann geht das schon.
Ich würde das gerne als eines der Zitate für 2023 stehen lassen. Ich bin mit einem links trainierten Bein sehr gut durchgekommen.
Nein, rechts.
Verzeihung.
Ich frage mich, ob das einfach so, das würde mich so rein psychologisch interessieren, ob ein Linkshänder einfach intuitiv eher dann das linke Bein und den linken Arm benutzt in so einem Spiel statt rechts. Bist du rechts oder Linkshänder?
Ich bin Rechtshänder. Du bist
hast
was?
Hast du auch rechts benutzt eher, ne?
Ich habe wie immer erstmal alles generalisiert, ne? Ich habe erstmal alles trainiert.
Ah, ja, gut.
Das für einen gesunden Körper weiß man ja beim Training, dass man nicht eine Körperpartie alleine trainieren soll, sondern eigentlich alle, damit das in Balance bleibt. Kann sein, dass das absoluter Blödsinn ist und ich weiß nicht, wie alt das Wissen ist, was ich gerade rezitiere, aber ich glaube zu wissen, dass das so ist.
Ja,
weil der Körper sonst in der Schieflage kommt, aber ja.
Genau. Es sieht zumindest doof aus, wenn man ein super trainiertes rechtes Bein hat und das linke ist irgendwie so super strohhalmdünn. Das ist auf jeden Fall.
Ich finde es nur so lustig, dass wenn er diesen Auftrag überlebt und dann einen Orden verliehen bekommt, dass der Orden dann ins rechte Bein gehangen wird und nicht um den Hals.
Wahrscheinlich. Das ist schon sehr cool.
Ich, ne, weil auch gerade solche Kampfspiele halt eher selten sind. Das letzte, das mir ja gerade einfallen würde, wäre Sifu. Und hast du das gespielt? Weil ich habe es nicht gespielt.
Nee, ich auch nicht.
Aber das ist halt nicht rundenbasiert, sondern das ist halt wirklich mit Kombos, so wie man das halt eben kennt, ne? Und dass man kontert und so. Gibt es Konterangriffe bei Hybrid Heaven oder ist es echt nur dieses Hin und Her zwischen Abwehren und Angreifen?
Nee, also wenn du attackiert wirst, erscheint ja quasi auch so ein Pop-up-Menü, mit dem du reagieren kannst auf den Angriff von deinem Gegner. Und die Gegner lernt man dann auch so ein bisschen lesen. Die haben alle immer so ein Giveaway, was die als nächstes machen. Viele heben so ganz kurz ihr Knie, bevor die kicken, oder heben ihre Fäuste ein bisschen höher, wenn die zuschlagen. Ne? Also man merkt schon, was die machen. Und dann hat man ja entweder die Möglichkeit, dass man noch einen Schritt in eine Richtung macht. Da erscheint dann so ein kreisrundes Menü um den Charakter. Man kann halt so nach rechts hinten gehen, wenn man weiß, jetzt kommt gleich ein Schlag mit dem linken Bein, und dann kann man da meistens ganz gut ausweichen. Ansonsten kann man eben versuchen zu blocken, dann kriegt man zwar den Schlag ab, aber weniger Schaden. Oder man kann eben versuchen zu kontern. Das ist zwar super schwer und klappt meistens nicht und deswegen benutze ich es fast nie, aber dann kannst du quasi wirklich den Schlag abwehren und einen Gegenschlag automatisch ausführen, was halt sehr mächtig sein kann. Und das gleiche ist bei Moves. Also wenn die dich packen und irgendwelche Wrestling-Moves machen, kannst du auch entweder versuchen, dass du einen Reversal einleitest, also dass du den Move in deinen eigenen Move umwandelst, oder aber du takest the fall und dann kriegst du quasi den vollen Schaden ab, aber lernst halt was dazu, lernst den Move dazu, lernst Defense dazu, und ich weiß gar nicht, ob man auch weniger Schaden kriegt, keine Ahnung, aber ja, es gibt quasi auch defensive Möglichkeiten, unter anderem Kontern.
Zwei Fragen: Würdest du nicht eigentlich dann den ganzen Walking Part rausschmeißen, wäre meine erste Frage. Meine zweite Frage wäre: Würdest du wirklich ein WWE-Spiel mit diesem System spielen können?
Also, diesen ganzen Walking- und Erkundungspart, der ist schon ganz cool für die Stimmung und für die Atmosphäre, und der ist eben auch wichtig wegen diesem Ressourcenmanagement, das ich ja schon erwähnt habe. Man wird ja durchaus fürs Erkunden belohnt. Es gibt ja viele optionale Räume, und wenn man die in die reingeht, dann hat man manchmal Kämpfe, manchmal aber eben auch wertvolle Items, die einem zukünftige Kämpfe stark erleichtern. Deswegen ist das grundsätzlich schon cool. Ich hätte das nur gern in gut. Das wäre echt toll.
Du kannst es auch in weg haben.
Nee, eben, hinweg will ich es auf keinen Fall. Ich nehme es lieber so, wie es ist, als gar nicht, aber gut wäre mir noch lieber. Das wäre noch eine bessere Ergänzung zum restlichen Spiel. Und ja, ich hätte echt gern ein Wrestling-Spiel, genau mit der Kampfmechanik. Das fände ich total großartig sogar.
Ja. Oh wei. Wie wir letztens bei Amazon Sternenkriege, ein ganz beliebtes Steady-Format, überlegt es euch auf jeden Fall, ob ihr das auch genießen wollt. Wie wir gelernt haben, lieber ein schlechtes Assassin's Creed als gar kein Assassin's Creed, ne? Genauso lieber ein schlechter Walking-Part, der vielleicht auch besser gut sein könnte, als gar keiner mehr. Aber ich denke mal, das würde an Dynamik gewinnen, wenn ich mich dann von Kampf zu Kampf hangeln würde, also von Arena zu Arena. Ich finde, hier sind Gameplay-Elemente miteinander verwoben, die nicht alle gleich stark sind und sich vielleicht auch gegenseitig so ein bisschen sabotieren. Weil ich empfand das, den Walking-Part fand ich wirklich schwach. Und ich, wie gesagt, ich denke mal, auch wie du meintest, der war schon zur damaligen Zeit nicht besonders gut. Also selbst Resident Evil bekam das besser hin. Das Kampf dann nicht, okay, das ist etwas, womit man sagen kann, das hat Hybrid Heaven irgendwie geprägt. Und wie gesagt, ich nach all meinen Jahren, ich habe sowas auch bisher noch nie gesehen. Deswegen, das finde ich beeindruckend. Wie gesagt, ich finde es da nicht besonders konsequent, ne, dass ich dann auch ein bisschen taktisch vorgehen soll. Aber je mehr man auch drüber brütet, desto mehr verschwindet auch dieser Actionkampf. Und eigentlich wird es dann zum Strategiespiel zwischen Muskeln.
Also es gibt schon auch noch so Passagen, da hast du wahrscheinlich nicht so weit gespielt, wo man zum Beispiel man fährt ja dann mit dem Aufzug quasi in verschiedene Ebenen, die alle so ein bisschen thematisch unterschiedlich sind. Und in einer Ebene, relativ früh im Spiel sogar, landet man quasi auf der Ebene von einem verrückten Wissenschaftler, der da so seine persönlichen Experimente macht, und der hat irgendwie so ein Riesenmonster gezüchtet. Das ist zu groß, als dass man den im Nahkampf begegnen kann. Andere Waffen gibt's nicht, wie wir wissen. Und das ist dann quasi quasi so ein bisschen ein Fangspielen die ganze Zeit. Man läuft die ganze Zeit vor dem weg, versucht dem auszuweichen und geht dann durch irgendwelche Türen in kleinere Räume, wo man kurz seine Ruhe hat, bevor man dann wieder in die großen Hauptgänge muss, wo der auch unterwegs ist. Das lockert das Ganze ein bisschen auf, ist mit der klobigen Steuerung nicht super optimal. Zum Glück macht er auch nicht super viel Schaden, wenn man mal getroffen wird, sonst wäre es echt frustrierend. Aber die haben sich schon was einfallen lassen, um das alles ein bisschen aufzulockern. Wie gesagt, es könnte alles ein bisschen besser sein, wenn die Steuerung schöner wäre, aber das passt schon. Was noch ein super interessanter Aspekt von dem Ganzen ist, ist tatsächlich die Story. Denn tatsächlich war das zu der Zeit noch nicht selbstverständlich, dass Videospiele so eine cineastisch aufgearbeitete Geschichte haben und die präsentieren. Ich glaube, das Spiel wollte hier so ein bisschen in die Metal Gear Solid Richtung gehen. Das war ja damals super revolutionär, das erste. Und hat aufgrund der unabsichtlichen Cheesiness, die aber schon verbunden ist mit so einer übertriebenen Hollywood-Coolness, schon irgendwie was sehr Einzigartiges geschaffen. Denn im späteren Spielverlauf sind im Grunde alle Dialoge komplett bekloppt. Die Story wird immer verrückter und immer verrückter und immer mehr Twists und Wendungen. Und wir finden dann eben raus, dass das hier unten gar nicht wirklich ein Regierungsbunker ist, eine Regierungseinrichtung, als die tarnen sie sich nur, sondern es ist ein Alien-Bunker. Und vor langer Zeit sind hier Alien mit ihrem UFO abgestürzt und die wollen jetzt die Menschheit versklaven, damit die, glaube ich, ihr Schiff reparieren können und wieder wegfliegen können oder irgendwie sowas. Und dafür klonen sie jetzt gerade irgendwie wichtige amerikanische Posten, damit die nach und nach ausgetauscht werden. Aber es gibt innerhalb dieser Aliens eine konterrevolutionäre Fraktion, die quasi diesen Aufstand oder dieses Unterwandern verhindern will. Und die helfen uns quasi, unserem Agenten, damit der gegen die anderen Aliens vorgehen kann. Und das Geilste ist, dass die deutschen Untertitel in dem Spiel komplett beschissen sind. Teilweise ergeben die Sätze keinen Sinn oder sind einfach grammatikalisch falsch. Und das macht alles noch so viel lustiger und besser. Das ist sehr, sehr, sehr großartig. Das macht wirklich Spaß.
Aber ist das dann nicht gefühlt District 9? Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, wo es aber auch um was Ähnliches geht. Aber warum rufen die dann nicht ihren Weltraum-ADAC? Wieso müssen die dann überhaupt die Menschheit versklaven, wenn die sowieso nur weg wollen?
Naja, wer weiß, vielleicht können die nicht kommunizieren oder das sind alle, die übrig sind oder waren halt eine Erkundungs... Ne, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Spiel
ich
das erklärt.
Ich weiß immer nicht, warum Aliens, die so hypermodern und entwickelt sind, warum die immer so blöd dargestellt werden, immer so feindselig. Ne? Dabei haben sie so krasse Technik, aber denen fällt auch nichts anderes ein, als alle Leute zu unterjochen. Es kann sein, dass wir das denken, dass wir uns Aliens so vorstellen, was ich ziemlich alien-diskriminierend finde. Also ich würde mich nicht wundern, warum, wenn Spezies uns beobachten, warum die keinen Kontakt mit uns aufnehmen.
Ja, ich meine, sind wir ehrlich, das wäre das Erste, was die Menschheit machen würde, wenn die auf andere Planeten landen können. Also zum Glück machen wir das nicht und das projizieren wir wahrscheinlich auf andere Aliens, die dann potenziell zu uns kommen könnten. Sind immer feindlich und immer böse und immer problematisch, weil wir wären es halt auch.
Die hätten doch einfach nur ihren Weltraum-ADAC anrufen können. Aber schön zu wissen, dass auch noch Aliens auf unserer Seite sind.
Wahrscheinlich ist die Mitgliedschaft abgelaufen oder so, wer weiß.
Das kann das große Hybrid-Heaven-Problem sein, ja.
Ja, genau. Ja, und die antagonistischen Figuren, diese Alien-Klone, werden natürlich auch in japanischer Manier immer abgedrehter und abgedrehter, also auch im Design und so weiter. Also das ist schon ein Abenteuer für sich. Allein deswegen lohnt sich das Spiel. Dieser charmante, trashige Wahnsinn, der sich da entfaltet, ist schon sehr großartig.
Ich stelle mir das nur so lustig vor, wenn du so eine Amazon-Rezension schreibst und ja, das ist nicht so gut und ah, das hätte auch besser sein können und das ist schon ziemlich cheesy und das geht gar nicht. 5 von 5 Sternen.
Es ist tatsächlich für mich dieses Kampfsystem, das trägt das Spiel für mich auch heute noch, weil das finde ich eben richtig cool. Ich rede öfter davon, habe ich schon öfter gesagt in der Vergangenheit und das sehe ich immer, würde ich immer noch so machen, also sehe ich immer noch so, wenn ich irgendwie Multimilliardär wäre und ich könnte machen, was ich wollte und ich könnte ein Videospielentwicklungsstudio machen, das kein Geld verdienen muss, wo irgendwie, ne, wenn wir ein Spiel releasen und wir holen die Entwicklungskosten gerade so wieder rein, ist es ein Riesenerfolg, so so ungefähr, dann würde ich ein Hybrid Heaven 2 machen oder ein Spiel mit genau diesem Kampfsystem, halt modernisiert natürlich und mit einem viel besseren Exploration-System und so weiter. Aber dieses Kampfsystem hat es mir damals angetan und ich mag es immer noch. Und gerade weil es wahrscheinlich nie wieder irgendwo vorgekommen ist, fühlt es sich für mich halt immer noch irgendwie interessant und frisch an und ist nicht so verbraucht wie wirklich jedes andere Gameplay-Kampfsystem, das wir jemals gesehen haben. Für mich war zum Beispiel Dark Souls damals so ein Augenöffner. Das war nochmal ein sehr cooles Kampfsystem, aber ist für mich halt immer mittlerweile auch schon wieder ein alter Hut nach dem 100. Souls-like, das ich jetzt gespielt habe. Und Hybrid Heaven ist dieser alleinstehende Leuchtturm damals, der was Neues und anderes gemacht hat, was für mich gut funktioniert hat, das es aber seitdem nie wieder gab und deswegen hat es sich nicht abgenutzt. Davon hätte ich gern mehr. Da könnte ich noch einen Nachschlag brauchen. Seit 20 Jahren warte ich drauf, vergeblich. Tja.
Ja, that's the story of Assassin's Creed Brotherhood Multiplayer, ne? Es ist halt bei mir ähnlich, ne, dass ich halt so ein bestimmtes Gameplay-Element richtig toll finde und warte, bis es halt jemand hier davor holt. Finde ich schon beachtenswert, verdient eine eigene Folge, finde ich auch genau deshalb ist es auch kein Schlammkuchen, weil wir bei Schlammkuchen ja auch sagen, wir reden über schlechte Spiele und das ist ja auch durch seine schlechten Teile irgendwie wieder charmant, ne? Das ist jetzt nicht so broken wie Gollum oder andere Spiele. Bin ich auf jeden Fall dankbar. Da würde die moderne Journalismuswelt nicht drüber reden. Fühlt sich sehr archäologisch an. Danke auf jeden Fall, dass du mir das gezeigt hast. Und ich glaube, auch rundenbasierte Menschen können damit viel anfangen, genauso wie ich mit einem Stealth-Multiplayer viel anfangen kann.
Ja. Ja, nee, für Schlammkuchen wäre das gar nichts, dafür ist es zu cool. Das hat damals in den Wertungen übrigens sehr stark polarisiert. Das wurde teilweise mit 4 von 10 und wirklich, wirklich schlechten Wertungen abgestraft, hat aber eben auch viele 8 und sogar 9 von 10 bekommen. Ich glaube, die Total habe ich damals nachgelesen oder war es schon die Endzone? Ich bin mir nicht sicher, aber eins von den beiden Magazinen hat dem, glaube ich, wirklich eine hohe 90er-Wertung gegeben. Ich habe es nicht mehr gefunden, aber sonst hätte ich es mir nicht gekauft. Und ich kann es verstehen. Ich kann es nachvollziehen. Also ich kann beides nachvollziehen. Ich kann verstehen, warum man es aufgrund seiner halt wirklich offensichtlichen Probleme halt einfach schlechter bewertet. Aber es hat halt diesen Charme und es hat eben auch ein gut funktionierendes Kampfsystem, das damals halt wirklich was super Neues war und immer noch ziemlich neu und frisches. Und das ist schon cool.
Jo. Ich stelle es mir nur sehr lustig vor, wenn du mit Landsquid Bird Rider Studios auf die Nicht-E3 gehst und dir dann den Leuten einen neuen Gameplay-Trailer zeigst und dann, ja, ich weiß, das Exploration-Gameplay sah damals so aus, Vorher-Nachher-Bilder. Jetzt präsentiere ich euch das neue Hybrid Heaven 2 Gameplay, wo man durch Räume läuft, aber es ist viel cooler. Unsere Story ist noch viel verwirrender. Und ihr könnt jetzt auch noch einzelne Muskeln jedes Arms und jedes Beins trainieren.
Ja, man sieht dann, das hat dann wirklich eine richtige physikalische Simulation und je mehr man die benutzt, desto größer werden die auch. Also das ist alles.
Genauso wie es dann auch es gibt den Battler Run in Dark Souls, und dann gibt es wahrscheinlich bei dir auch den Hintern Run, ne, dass man alles mit dem Hintern durchspielt.
Ja, warum nicht? Es gibt ja tatsächlich cheesy, in dem Spiel, ja. Wenn man es, ich weiß gar nicht mehr, ob man es dafür durchspielen muss oder zumindest an eine gewisse Stelle spielen, aber es gibt ja tatsächlich so einen Arena-Modus, wo der nur aus den Kämpfen besteht. Das wird aber tatsächlich allein für sich, ne, ohne dieses Ressourcenmanagement, ein bisschen langweilig auf Dauer. Nee, das muss schon drin sein. Naja, gut. Jo, das war Hybrid Heaven, würde ich sagen. Oder hast du noch was Wichtiges dazu zu sagen?
Nee, nur, dass ich dankbar bin, es zu kennen.
Ja, genau. Ein weirdes kleines Juwelchen aus meiner Kindheit, das ich immer noch echt gerne mag. Weil es so seltsam ist wahrscheinlich, weil es so für sich steht irgendwie in dieser Videospielwelt. Und da kann man schon mal, finde ich, immer noch einen Blick drauf werfen, weil es so skurril ist.
Ich finde es immer sehr lustig, wenn wir Spiele besprechen, von denen wir sagen können, die Person hätte es auch entwickeln können. Also bei Hybrid Heaven habe ich das Gefühl, das hätte auch von dir stammen können.
Ja, also, wahrscheinlich.
Gut, aber wahrscheinlich warst du im Studio, hattest du Streitigkeiten mit dem Exploration-Gameplay und hast dir dann gesagt, boah, macht ihr auch, was ihr wollt, mein Kampfsystem ist richtig gut. Und danach schreiben wir noch irgendeine Story drüber.
Wahrscheinlich. Ja, so wäre es zumindest wahrscheinlich gewesen. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr entweder auf YouTube ein Abo da lassen und ein Like und uns gerne in die Kommentare schreiben. Kennt ihr vielleicht sogar Hybrid Heaven? Gehört ihr zu den wenigen Auserwählten, die das damals 1999 auf ihrem N64 gespielt haben? Das ist nämlich übrigens exklusiv erschienen bis heute, glaube ich. Oder habt ihr es zum ersten Mal gehört? Sagt uns gerne Bescheid. Kennt ihr vielleicht Spiele, die ein ähnliches rundenbasierendes Wrestling-Kampfsystem haben? Dann immer her damit.
Das Sebastian cool. Sucht welche.
Genau, ich bin auf der Suche seit 25 Jahren. Genau. Wenn ihr da was wisst, dann sagt mir gerne Bescheid. Wenn ihr das jetzt im RSS-Feed hört, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens. Und ansonsten schaut gerne auf Steady oder Patreon vorbei. Dort könnt ihr das Projekt unterstützen. Und als Dankeschön erhaltet ihr zweimal im Monat Sonderfolgen. Extra lang, extra cool, extra aufwendig. Nur für euch. Ganz egal, ob Steady oder Patreon, die Inhalte sind die gleichen. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
Ciao.